Das ist schon ein herausforderndes Thema, oder? Einige haben mich schon angesprochen, gefragt, wie ich darauf komme. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil wir in einer Zeit leben, wo man viele Sachen verdreht, auch in der Christenheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über dieses Thema Liebe und Strafen, passt das zusammen, mal sprechen. Ich lese uns dazu einen Text aus Hebräer Kapitel 12, Vers 6. Dort steht: Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Ich möchte etwas sagen, eine Definition von Liebe. Liebe, sie ist die stärkste Form der Zuneigung sowie der Wunsch nach dem Zusammensein mit dieser Person. Philia im Griechischen bezeichnet die Freundesliebe wie auch die Bruderliebe. Die Agape bezeichnet die selbstlose, aufopfernde und fördernde Liebe, und zwar ist das speziell die Liebe Gottes, aber auch Nächstenliebe und Feindesliebe. Im Griechischen gibt es mehrere Wörter für dieses Wort der Liebe. Und das, was wir so untereinander haben, ist die Philia, wenn wir als Geschwister zueinander kommen. Gottes Liebe ist aber ausgegossen, laut Römer 5, in unserem Herzen. Da steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen. Dort steht nicht im Griechischen Philia, dort steht Agape. Und das ist die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe, die nicht berechnet, die einfach gibt, weil sie gibt. Kannst du das logisch erklären, dass Gott in Jesus Christus sich für dich entschieden hat, dass er dich angenommen hat, obwohl er deine ganzen Schandtaten der Vergangenheit weiß, alles weiß, was du in der Gegenwart anstellst und was du auch noch zukünftig anstellen willst, und trotzdem sagt er, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Das ist eine Liebe, die wir überhaupt nicht kennen, weil unsere Liebe, die menschliche Liebe, die wir oft haben, die ist oft egoistisch. Ich liebe, wer mir gut tut, und wenn einer mir blöd kommt, dann liebe ich ihn nicht mehr. Ja? Und das hat wenig mit dieser Liebe zu tun, die Gott meint. Und dann nochmal eine wichtige Definition von Strafen. Die Strafe ist eine Sanktion der Gesellschaft, ja? Die Tadel ausdrücken soll und einer Person bzw. einem Bürger eines Staates für sein eigenes, schuldhaftes, rechtswidriges, tatbestandmäßiges, vergangenes Handeln, sprich Unterlassen oder Tun, auferlegt wird. Im rechtlichen Sinne versteht sie sich als ein zentraler Begriff des Strafrechts. Sieh mal, wenn Gott straft, sind genau diese Dinge da. Gott straft nie etwas, wenn nichts da ist. Das macht Gott nicht. Das denken wir manchmal, ja? Aber Gott findet Schuld, rechtswidrig. Wusstest du, wenn du ein Kind Gottes bist, bei deiner Bekehrung, das haben viele Christen noch nicht verstanden, wenn du dich bekehrt hast, dann hast du in dem Moment deiner Bekehrung alle Rechtsansprüche deines Lebens an Gott abgegeben. Du hast von dem Tag an nichts mehr zu sagen. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir ständig damit ein Problem haben. Wir möchten selbst bestimmen, wir möchten unsere Dinge durchmachen und Gott darf irgendwann mal dazukommen. Und Gott sagt, so nicht mit mir, der Herr bin ich. Den Heiland möchten wir alle haben, der uns von Sünden erlöst, der uns in den Himmel bringt. Aber Jesus als Herr, dass er die Schlüsselgewalt meines Lebens hat, das ist oft ein schwieriger Punkt. Tatbestand. Ich meine, wir sind im Tatbestand, da tun wir auch, wenn wir strafen, geht uns das oft so wie Adam und Eva. Das war ich nicht, Herr. Erstmal kommt er zu Adam. Ja? Und Adam sagt, das war ich nicht. Übrigens, das war die Frau, die du mir gegeben hast. Hat Gott die Schuld noch gegeben. Und die Frau, beide. Adam hat zweifach Schuld gegeben. Gott und die Frau. Und kommt Gott zur Frau und sagt, was du das denn? Nee, ich war es auch nicht. Wer war es denn? Das war die Schlange. Das ist unser Problem, wenn man über Strafe redet. Das Erste. Biblische Beispiele, wo Gott liebt und straft. Denn das ist ja das Thema, Liebe und Strafe. Passt das denn zusammen? Und wir sehen das zuerst speziell an Gottes Liebe zu Israel. In 1. König 10, 9 steht, weil Jahwe Israel ewig liebt. Er liebt dieses Volk. Wenn man in die Bibel hineinschaut, sagt Gott die Antwort. Nicht, weil Israel besonders mächtig war oder weil das besonders Intellektuelle waren oder reich waren oder keine Ahnung, weil die besonders hübsch waren. Nein, das waren die Schwächsten. Und Gott hat sich dieses Volk rausgesucht, diese Schwachen. Und sagt, ich mache aus diesem kleinen Volk etwas ganz Gewaltiges. Und seitdem Gott Israel berufen hat, seitdem er Abraham berufen hat, in 1. Mose 12, fängt die Geschichte Israel an. Und Gott wird mit diesem Volk weiterkommen. Israel ist schon oft totgesagt worden. Jetzt sind sie platt. 6-Tage-Krieg. Jetzt sind sie platt. Und bis heute, jetzt sind sie platt. Nein, sie werden nicht platt gehen. Der Grund liegt nicht, weil Israel so stark ist, weil Gott dieses Volk auserwählt hat. Das mag dir gefallen oder nicht, das interessiert Gott überhaupt nicht. Das ist sein Volk. Aber weil es sein Volk ist, er liebt es ohne Ende. Steht zum Beispiel in Jeremia 31, 3, Jahwe ist ihm von fern erschienen, ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich habe dir Treue gehalten. Das ist primär, also an erster Stelle für Israel, das darfst du auch für dich nehmen, als Christ. Aber an erster Stelle meint Gott hier in Jeremia Israel. Ich hörte nie auf, dich zu lieben. Kennt ihr die Geschichte Israels? Die haben immer das getan, was Gott wollte, oder? Das war sein Volk. Nee, haben sie nicht. Die haben sich manchmal verhalten, als wenn Gott gar nicht existiert. Jetzt sagst du vielleicht, ja, stimmt, diese blöden Israeliten. Guck mal dein Leben an. Wie oft du vergisst, dass Gott dir geholfen hat. Gott hat dir schon so oft geholfen. Kommst du in eine Not, dann stehst du da und zweifelst. Gott hat dir 100-mal schon geholfen. Du stehst da, als wenn es Gott gar nicht da, als wenn es ihn gar nicht gibt. Und deswegen ist Israel unser Anschauungsunterricht. Gott will sagen, betrachtet dieses Volk. Und so ist unser Leben. Israel macht Blödsinn. Es kommt Gericht. Dann schreien sie zu Gott und Gott hilft. Das ist dein Leben. Wir leben als Christen. Und irgendwann machen wir so unsere Sachen. Ja, und dann müssen wir wieder feststellen, wir haben einen Fehler gemacht. Und das Schöne ist, dass wenn wir ehrlich sind, Gott immer sagt, komm, wir gehen weiter. Weißt du, das einzige Problem, dass Gott in dein Leben mit dir nicht mehr weitergeht, ist, wenn du dich stur stellst. Dann kann Gott mit dir nicht weitergehen. Sobald du ehrlich zu ihm bist und sagst, Herr, ich höre auf, dir etwas zu erzählen, was nicht stimmt, geht Gott mit dir weiter. Wir haben einen Gott. Gott hat übrigens kein Problem mit deiner Sünde. Jetzt überlegen die Leute, was erzählt der? Nein, Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Gott hat ein Problem, dass du mit deinen Sünden nicht zu ihm kommst. Das ist ein Unterschied. Gott hat kein Problem mit deinen Sünden. Er kann dich von allen befreien. Er hat nur ein Problem, weil du mit deinen Sünden nicht zu ihm kommst. Und sieh mal, Israel im Herzen Gottes, ja? Aber Gottes Strafe für Israel, wie geht denn das? Da steht in Hesekiel Kapitel 5, die Verse 5 bis 8, so spricht mein Herr Jahwe. Das ist Jerusalem. Ich habe die Stadt zum Mittelpunkt der Völker gemacht und Länder ringsumher gesetzt. Doch ihre Bewohner lehnten sich gegen meine Rechtsbestimmungen auf und waren gottloser als die Völker. Sie empörten sich gegen meine Ordnungen, schlimmer als die Länder ringsum. Sie missachteten meine Gebote und traten mein Gesetz mit Füßen. Darum spricht Jahwe der Herr, weil ihr mehr getobt habt als die Völker um euch herum, weil ihr meine Gebote nicht beachtet und mein Gesetz verworfen habt, weil ihr euch nicht einmal nach den Gesetzen eurer Nachbarvölker gerichtet habt, darum werde auch ich gegen dich sein, spricht Jahwe der Herr. Vor den Augen der Völker werde ich mein Strafgericht an euch, an Israel vollziehen. Ja, wie passt denn das zusammen? Ja, genau so ist es. Ewige Liebe und strafgerecht. Obwohl Gott Israel wirklich über alles liebt und gerade weil er es liebt, lässt er nicht alles durchgehen. Wir leben in einer Zeit, wo man antiautoritäre Erziehung so in den 60ern hochgepriesen hat. macht die Kinder machen, was sie will, und da kommt Chaos raus. Sieh mal, wahre Liebe, die zeigt sich auch besonders dort, dass wir eingreifen, wenn Probleme da sind, oder? Wenn du sagst, du liebst deine Kinder und du siehst, deine Kinder sind auf einem Weg, der in den Abgrund führt, und du machst nichts, dann liebst du deine Kinder nicht. Kein normaler Vater würde sein Kind einen Weg laufen lassen und würde sagen, ich weiß, dass da hinten eine Mine ist. Mein Kind steht 1 Meter davor, aber ich warne ihn nicht. Und deswegen greift Gott mit Gericht an, ein in unserem Leben. Das Gericht Gottes in unserem Leben soll uns wachrütteln. Und das sehen wir immer wieder am Volk Israel. Erst als die Feinde kamen und sie so richtig durchgeschüttelt haben, da haben sie plötzlich wieder gemerkt, Jahwe, du musst uns helfen. Ach, da war er wieder da. Da haben sie nicht die Kälber angerufen. Und den Mondgott und wem sie alles hatten. Sieh mal, und das ist in unserem Leben auch oft so. Wir Christen. Wir machen unser eigenes Ding, wir haben unsere eigenen Götter. Aber wenn wir nicht mehr weiter wissen, also gibt es doch den Herrn Jesus, den gibt es ja auch noch. Ja? Und dann kommen wir zu ihm hingekrochen. Und was ich gewaltig finde, wenn wir ehrlich zu ihm hingekrochen kommen, dass er nicht sagt, hau ab. Das ist für mich unbegreiflich, dass er immer sagt, mein Kind, was ist denn los mit dir? Komm her. Du musst dir eins merken als Kind Gottes, dass der Vater im Himmel immer so vor dir steht. Die Arme sind geöffnet, solange du atmest, mein Lieber. Lass dir vom Satan nie einreden, dass der Vater so vor dir steht. Der Vater steht 24/7 so vor dir und sagt, komm. Ich habe aber viel Mist gebaut, das weiß ich. Dafür ist mein Sohn am Kreuz gestorben. Komm, du bist mein Kind. Wann liebst du deine Kinder am meisten? Wenn sie am meisten Probleme haben, wenn sie krank sind und in schwierigen Wegen sind, oder? Als meine Kinder noch kleiner waren, natürlich auch heute, aber wenn sie kleiner noch waren und waren krank, dann war ich mit krank. Wenn die Kinder Fieber hatten, da hätte ich gar nicht dran gedacht, einkaufen zu gehen oder angeln zu gehen oder irgendwas. Da war ich da, parat, gleich geht's los ins Krankenhaus oder so, ja? Das ist normal. Sieh mal, und das ist genauso in deinem Leben, wenn du gerade jetzt momentan an einem Tiefpunkt in deinem Leben bist und du denkst, dass Gott nicht für dich da ist, gerade jetzt ist er für dich da. Weil die Kranken brauchen einen Arzt. Da ist Gott genauso wie wir. Wenn deine Kinder wirklich krank sind und du liebst sie, dann hast du plötzlich Zeit, dann streichelst du sie. Wenn sie wieder lebendig sind und frech werden, dann heißt es auch nur Jatuke oder wenigstens mehr. Ja? So. Aber wenn sie kaputt sind, dann trickst du sie auf Händen, oder? Siehst du, und so ist Gott auch. Der Teufel will dir einerzählen, wenn du am Boden liegst, dass Gott nichts mehr mit dir zu tun haben will. Der lügt. Du darfst nicht auf den Lügner hören. Du musst auf Gott hören. Er sagt, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Ich bin für dich da. Wenn alle dich abschreiben, ich nicht. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht auch hart redet und Raketenterror und alles, was Israel hätte sich das alles sparen können, wenn sie auf Gott hören würden. Eines Tages wird das passieren, wenn Jesus wiederkommt. Dann lesen wir in der Bibel, es wird kein Krieg mehr geben. Es wird Frieden sein. Für dieses Volk, das so gepoltert ist, kann man sich gar nicht vorstellen, im Nahen Osten, dass da mal wirklich Dauerfrieden ist. Jesus wird das schaffen. Und vielleicht in deinem Leben auch. Vielleicht muss Gott dich auch manches Gerichtliches an dich rantragen lassen. Manchmal ist das Krankheit oder persönliche Schicksale. Manchmal sind das deine Geschäftspartner, wo du gedacht hast, wenn ich mit dir zusammen bin, dann schaffe ich es. Und Gott sagt, ja, morgen ist er tot. Vielleicht ist es deine Familie. Und du dachtest ja, die wird mich immer tragen, meine Familie wird mich nie im Stich lassen. Dann mal gute Nacht. Das haben wir alle schon erfahren. Am meisten tun die Schläge weh von den Menschen, die uns nahe sind, oder? Die meisten Verbitterungen haben wir nicht durch Menschen, die wir gehasst haben, sondern durch Menschen, die wir geliebt haben. Weil wenn du einen Menschen nicht liebst, tut es dir auch nicht weh, wenn er aus deinem Leben geht oder blöde kommt. Es tut dir nur weh, wenn Menschen, die du liebst, dir so einen vom Latz hauen. Das ist ein Zeichen, dass du sie geliebt hast. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, der ist mir auch egal. Ich sage, wenn er dir so egal ist, warum kriegst du dich denn so auf? Und dann habe ich diesem Menschen mal Bilder gezeigt, wo er zusammen war mit diesem Menschen, und dann rollten die Tränen. Und er meinte: Christian, du hast recht, ich bin so gefrustet. Ich sehe mich so nach Frieden, ich sehe mich so nach dieser Liebe wieder zurück. Ich sage: Siehst du, jetzt wärst du ehrlich und jetzt kann Gott dir helfen. Das Zweite: Gottes Liebe zu seinem, Das Zweite: Gottes Strafe für Israel. Biblische Beispiele, wo ist hier das Zweite? Wo ist Mose? Er ist nicht da, der fehlt. Okay, das ist nicht aufgeführt. Also, biblische Beispiele, wo Gläubige lieben und strafen. Da ist es, okay. Sieh mal, den Mann kennt ihr wahrscheinlich, ja? Also, ich weiß nicht, ob er so aussah, aber das ist Mose. Und wisst ihr, was Mose mal sagt? In 2. Mose 32, 32, bitte vergib ihnen. Wenn du ihnen aber nicht vergeben willst, dann streich auch mich aus deinem Buch, in dem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Mose hat Gott über alles geliebt, aber er war bereit, sich aus dem Buch dort austilgen zu lassen für sein Volk. Was für eine Liebe. Wärst du bereit, in die ewige Nacht zu gehen für irgendein Volk? Wärst du bereit zu sagen: Herr, für mein Volk gehe ich in die Hölle, freiwillig. Hauptsache Sitzung zum Glauben. Oho. Das ist eine Sache, das ist eine Aussage, die Mose da gemacht hat. Mehr Liebe geht nicht. Und wisst ihr, was dann passiert? Obwohl er sie so geliebt hat, lesen wir weiter. Im zweiten Buch Mose, 32, 28, also nur ein paar Verse weiter, die Leviten führten den Befehl aus und töteten an jenem Tag etwa 3000 Mann. Aber er hat doch sein Volk so geliebt, dass er sein Leben für sie geben wollte. Aber dann haben sie durch Strafe, durch das goldene, gegossene Kalb, musste Gott richten. Merkt ihr das? Das gehört immer zusammen. Brutale Liebe und brutale Gerichte. Und am meisten, da kommen wir gleich zu, sehen wir es bei Jesus, ja. Aber merkt ihr das auch bei diesem Mann Mose? Und das gehört zusammen. Das können wir nicht trennen voneinander. Und dann gibt es einen Mann, den kennt ihr wohl auch, Paulus. Seine Liebe zu seinem Volk, ähnlich wie Mose. Interessant, was für eine Parallelen die haben. Hört mal, was da steht in Römer 9, Vers 3. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Mehr Liebe geht ja nicht, oder? Dazu wäre ich nie bereit. Aber er war dazu bereit. Das war kein frommer Spruch. Das war kein Sprücheklopper der Paulus. Und der gleiche Mann, der gleiche Paulus, sagt im 2. Korinther Kapitel 13, Vers 2, schon bei meinem zweiten Besuch habe ich euch gewarnt. Ich schreibe es jetzt in diesem Brief noch einmal unmissverständlich. Und zwar denen, die in ihrer Schuld verharren, und auch allen anderen. Wenn ich wieder bei euch bin, hat meine Nachsicht ein Ende. Und da gab es Gericht. Merkt ihr das? Man kann sein Volk über alles lieben und muss es auch strafen. Das ist nicht zu trennen. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil das hier irgendwie alles nicht so ist, wie ich mir das ausgedacht habe. Ich bin hier vorbeigeht. Das nächste Blatt. Jesus Christus. Seine Liebe, Gott, der Vater, seine Liebe zu ihm. In Matthäus 17, 5 steht, während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Gott selbst sprach, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war mit Mose und Elia. Ja, und da sprach Gott selbst, der Vater, und hat diese Worte gesagt, dass er seinen Sohn liebt. Und der gleiche Vater, der seinen Sohn über alles liebt, das ist hier die Dornenkrone, ja, der musste seinen Sohn strafen. In Römer 8, 3, das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte in der menschlichen Natur. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, um das zu richten, was das Fleisch, was der Mensch aus sich heraus alles an Schandtaten getrieben hat. Wie passt das denn zusammen? Jesus musste am Kreuz rufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum musste Gott ihn denn verlassen? Wegen der Sünde. Gott ist heilig. Und ich glaube, dass das der schlimmste Schritt war für Jesus. Der schlimmste Schritt war das Getrenntsein vom Vater. Warum? Weil er deine und meine Sünde auf sich genommen hat. Und der Vater musste strafen. Seinen geliebten Sohn. Er musste diesen Weg gehen. Und hier merken wir, dass Gottes Wesen genauso ist und dass es sich immer wieder weiterspiegelt. Und dann hier sehen wir etwas, die Gemeinde. Jesus Christus, seine Liebe zur Gemeinde. In Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Jesus hat die Gemeinde geliebt. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, mit seinem Blut hat er uns erkauft. Es hat Jesus alles gekostet, sein Leben. So sehr hat er uns geliebt. Und gleichzeitig, obwohl er ans Kreuz für uns ging, und du wissen darfst, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Manche Kinder Gottes leben nicht in diesem Bewusstsein, das zu wissen. Das ist wichtig, dass du das weißt als Kind Gottes. Du bist geliebt, unendlich geliebt von Gott. Aber das bedeutet nicht, dass er alles duldet. Seine Liebe zur Gemeinde. Und dann sagt der Herr Jesus Christus in Offenbarung 3, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. C. Lewis hat mir etwas Interessantes gesagt. Wer verlangt Gottes Liebe, solle sich mit uns, wie wir sind, begnügen. Der verlangt, Gott solle aufhören, Gott zu sein. Was für ein Satz. Das ist richtig. Gott kann mit deiner und meiner Sünde keinen Frieden schließen. Und der gleiche Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist für uns, unsere Sünden und unsere Schuld, der gleiche Jesus steht dort vor der Gemeinde und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, ich nehme den Leuchter weg. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder auch verstehen. Gerade auch Jesus Christus, gerade das Kreuz, das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, dass an diesem Kreuz das Entscheidende passiert ist. Am Kreuz von Golgatha, genau dort an diesem Kreuz, begegnet sich Gottes Liebe und seine Heiligkeit und sein Zorn zusammen. Auf der einen Seite ist das Kreuz brutal. Da stirbt Jesus Christus einen fürchterlichen Tod. Und gleichzeitig ist das Fundament für jeden einzelnen Menschen, der einmal in den Himmel kommen kann. Auf der einen Seite brutales Sterben. Jesus Christus wurde, wenn ich das so sagen darf, von Gott zerschmettert am Kreuz. Und auf der anderen Seite ist in diesen Worten, es ist vollbracht, deine Eintrittskarte. Wenn du eines Tages von dieser Erde gehst und du bist Christ, das heißt, dass du dich entschieden hast zu sagen, Jesus Christus, dir gehört mein Leben. Ich habe erkannt, dass ich ohne dich niemals im Himmel kommen kann, aber durch dich ja. Und deswegen nehme ich dich in mein Leben an. Komm in mein Herz, reinige mich mit deinem heiligen Blut von aller Schuld und Sünde. Und ab heute übernimm du das Ruder meines Lebens. Und wenn dann dein letzter Atemzug kommt, lieber Bruder, liebe Schwester, dann wirst du nicht darauf bauen, wie toll du Jugendarbeit gemacht hast und Kinderarbeit, wie oft du deine Bibel gelesen hast und wie oft du gebetet hast und was du alles getan hast. Nicht eine Sekunde wirst du daran denken, wenn du wirklich Christ bist. Du wirst deinen Blick auf Golgatha richten. Du wirst sagen, Herr Jesus Christus, dass ich jetzt nach Hause gehen darf, habe ich nur dir allein zu verdanken. Und ich baue auf nichts in meinem Leben, egal wie schön es sein mag. Das einzige Fundament, auf das ich baue, sind deine drei Worte am Kreuz. Es ist vollbracht. Und dann darfst du nach Hause gehen. Und es gibt aber auch das nächste, nämlich die Gefahren der Liebe. Liebe ist ja eigentlich etwas Wunderbares, oder? Es ist das Schönste, was es gibt auf diesem Planeten. Ja, es ist wunderbar. Aber es gibt eine Gefahr in der Liebe. Und das musste David auch erkennen. In 1. Könige Kapitel 1, Vers 5 und 6, da steht: Nun wurde Adonia, das ist der Sohn von David, dessen Mutter Hagit war, überheblich und sagte: Ich will jetzt König werden. Ist auch interessant, ja? Das erleben wir leider auch heute in unserer Gesellschaft immer mehr, dass Söhne sich gegen ihre Väter stellen, als wären die Väter Dreck. Das ist ein Fluch Gottes. Und ich muss das mal heute so auch sagen, auch bei uns Sinti und Roma ist da ganz viel verloren gegangen. Ich bin manchmal traurig, wie Kinder mit ihren Eltern sprechen. Das ist unfassbar. Solange ich lebe und meine Kinder beleidigen meine Frau in meiner Gegenwart, da können sie 90 Jahre alt sein, reiße ich sie beide Ohren ab. Lass das nie zu. Du holst den Fluch Gottes auf dich, ich sag's dir. Lass das nie zu. Positionier dich klar und ehre die Alten, auch wenn sie nicht immer recht haben. Das mag alles sein. Ich weiß auch, dass Eltern viele Fehler gemacht haben. Da müssen wir sie um Vergebung bitten. Aber das ist so wichtig, dass wir da wachsam werden. Und guck mal, was da passiert. Er verschaffte sich Streitwagen und Pferde und verpflichtete 50 Männer, die vor ihm herliefen. Noch nie in seinem Leben war er von seinem Vater ermahnt worden. Der König hat ihn nie gefragt: Warum tust du das? Außerdem war Adonia ein sehr gut aussehender Mann und nach Abschalom Davids zweitgeborener Sohn. Was hat der Mann gemacht? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was hat er gemacht? Er hat ihn nie ermahnt. Der konnte machen, was er wollte. Frech auf die Mutter, egal. Frech auf die Familie, egal. Ungerecht behandelt, egal, ist mein Sohn. Lass ihn machen. Wenn du willst, dass dein Sohn eines Tages im Gefängnis landet, dann musst du ihn so erziehen. Wenn du willst, dass dein Sohn eines Tages große Kriege anfacht, dann musst du genau ihn so erziehen. Lass ihn alles durchgehen, ermahne ihn nie, gib ihm immer recht. Dann erziehst du einen Rebell. Der wird dich ins Grab bringen, das sage ich dir. Mach das nicht. Mach das nicht. Das ist, hat nichts mit Liebe zu tun. Auch mein Junge kann alles machen, was er will. Damit tust du ihm keinen Gefallen. Adonia hat damit mit seinem Leben bezahlt. Dadurch, dass er nie Grenzen gesetzt bekommen hat, hat er sich gegen seinen eigenen Vater, den König, aufgelehnt und eines Tages musste er dafür sterben. Das ist ein trauriges Bild. Und merken wir, selbst ein Mann wie David ist davon nicht gefeit. Selbst ein David hat hier versagt. Und die Bibel sagt das ganz offen. Und deswegen sollten wir da genau hinlesen und darum bitten, dass wir nicht alles durchlassen. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, mein Vater hat zu mir mal einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen in meinem Leben. Der hat gesagt: Mein Junge, wenn du später deine Kinder nicht ermahnst, dann tun das andere Menschen, aber die machen es ohne Liebe. Das ist einer der wichtigsten Sprüche meines Lebens, der hat mein Vater mir mitgegeben. Und er hat so recht. Lieber züchtige ich meinen Sohn mit Liebe, die dahinter steht, als ein anderer das tut. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist eine große Gefahr, dass man zu lasch ist. Aber es ist auch eine andere Gefahr, dass man zu hart wird. In Kolosser 3, 21, ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Es gibt manche Eltern, das darf ich auch so sagen, das sind blanke Tyrannen. Es gibt manche Eltern, das sind Tyrannen. Ich weiß, von was ich spreche, Leute. Ich habe viel Seelsorge in meinem Leben hinter mir. Ich habe viel mit unserem Volk und auch mit Nicht-Sinti und Roma, mit vielen jungen Leuten gesprochen. Was manche Eltern ihre Kinder angetan haben, da habe ich mir manchmal gedacht, das muss, jetzt weiß ich, wie der Teufel aussieht. Kannst du mir mal sagen, wer dein Vater ist? Und dann, jetzt habe ich ein bisschen Einblicke in den Teufel bekommen. Grauenhaft. Und wisst ihr, das ist nicht schön. Und hier steht nicht, ihr Mütter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Das ist schon ein Problem, glaube ich. Nicht, das gibt auch manche Mütter, die sind ein wahrer Drache. Ja, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, das Hauptproblem mit der Strenge ist bei uns Männern, oder? Ich glaube schon. Und deswegen sollen wir aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht erdrücken. Wir können auch übertreiben. Manche Kinder werden so brutal ernst, die dürfen nicht lachen und müssen sich verhalten, schon als kleine Kinder, alles müssen sie perfekt machen. Ja? Das ist nicht gut. Und später werden das Menschen, die auch Probleme haben, selbst Liebe zu geben. Ich habe das alles erfahren. Ich kenne manche, die haben nie erlebt, dass ihr Vater sie mal in den Arm genommen hat oder sie geherzt hat. Ja? Sondern die Kinder haben später Schwierigkeiten. Wie sollen die Liebe weitergeben, wenn sie keine Liebe erfahren? Und deswegen auch in der Strafe ein Tipp von mir. Ich habe in meinem Leben manches Mal Fehler gemacht, nicht nur in meiner Erziehung, auch in Gesprächen, weil ich zu wenig vor dem Herrn mein Herz ausgeschüttet habe. Wenn du das nächste Mal, bevor du dein Kind strafst, und Strafe muss sein, aber angemessen, geh erstmal zum Herrn und bete erstmal ein, zwei Tage und sag, Herr, wenn ich jetzt mit meinem Jungen oder meiner Tochter spreche, dann gib mir die richtigen Worte und während der zwei Tage zeig mir mal so ein bisschen mein Herz. Das macht Gott dann. Dann zeigt ihm, hast du schon mal vergessen, was du alles gemacht hast, Christian? Kannst du dich daran noch erinnern? Ach ja, kannst du das nicht mal ausstellen? Nein, guck mal da. Und dann zeigt er einfach Dinge, wo du demütig wirst. Und ich glaube, dann hast du eine Gesprächsbasis, dann hast du eine andere Beziehung. Man kann mit einem Menschen mit zu viel Härte und der Wahrheit umbringen. Oder du kannst ihn in der Wahrheit, gegründet auf der Liebe, wieder gewinnen. Und ich glaube, kein Kind lässt es kalt, wenn er sieht, dass es den Vater mehr wehtut oder schwierig fällt, das zu sagen. Und das kann oft im Herzen ganz viel bewegen. Dass ein Kind schon alleine merkt, guck mal, wenn ihm das so zu Herzen geht, da muss ich mein Leben wirklich mal ändern. Ja, das ist eine ganz große Gefahr. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben gehört, Strafen und Liebe gehört zusammen. Man kann von beiden Seiten des Pferdes fallen. Man kann übermäßig streng sein oder man kann übermäßig Liebe sein, ohne zu züchtigen. Ja, wie gehen wir jetzt richtig um? Und da möchte ich zum Schluss seelsorglich ein paar Tipps geben. Das erste habe ich genannt, richtig sehen. Und das sagt Jesus uns. In Matthäus 7, die Verse 1 bis 5, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet auch ihr eins beurteilt. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch an euch angelegt werden. Darüber habe ich mir immer Gedanken gemacht. Das heißt, Jesus sagt dir, so wie du mit anderen hartherzig umgehst, so werde ich mit dir im Gericht mal umgehen. Möchtest du das? Möchtest du doch eigentlich nicht, oder? Du möchtest, dass der Herr gnädig zu dir ist. Mir ist auch aufgefallen, dass wir für uns immer Gnade haben. Ja, mir musst du vergeben. Den anderen nicht. Der ist eklig gewesen. Den kannst du ruhig mal die Ohren langziehen. Aber bei mir musst du gnädig sein. Das ist das, was Jesus sagt. Ja. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Bemerkst aber den Balken in deinem Auge nicht. Balken und Splitter. Wer hat den Balken? Ich.
Was?
Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei ist der Balken doch in dein Auge. Du Heuchler. Oder habe ich gesagt, das erste Mal fällt in hier ganz deutlich mein Name. Du Heuchler. Ja. Ja, und dann steht da etwas. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gott sagt nicht, du sollst den anderen nicht auch den helfen, seinen Weg zu gehen, aber in der richtigen Art und Weise. Siehst du richtig? Ist es nicht oft so, dass wir sehr, 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 sehr auf unser Recht fixiert gucken? Ja, die Situation ist zwar die, aber das war ja auch so. Ja? Kennst du wahrscheinlich deine Ehe auch, oder nicht? Hast du irgendwie eine Auseinandersetzung mit deiner Frau, mit deinem Ehepartner? Ja? Ja, und so, keiner will ja zugeben, dass er schuldig ist. Ja, das stimmt schon, meine liebe Frau, dass ich war gut, ich war nicht so ganz gut, aber du hast angefangen. Das warst du. Und ja. Ja, nee, aber ich habe das hier. Das machst du nämlich immer so. Kennt ihr das? Ja. Und das ist so schwierig, ja. Es fällt uns so schwer, einfach mal auch zu erkennen, dass wir schuldig gewesen sind. Und, Und wenn ich das einfach verstehe, dass ich einfach sage, wisst ihr, was ich glaube? Mir kommt etwas gerade so im Gedanken. Mose sagt in Psalm 90, gedenke, dass du sterben musst, auch dass du klug wirst. Wisst ihr, manchmal sind wir Männer ja so, die so poltern da rum. Manchmal kann auch eine Frau sehr stark poltern. Aber wisst ihr, was mir wichtig geworden ist? Und jetzt habe ich einen guten, sehr guten Rat für dich parat. Den nehme ich an erster Stelle für mich mit. Würdest du deine Frau behandeln, wie du jetzt gerade behandelst, wenn du wüsstest, sie würde in 5 Minuten sterben? Das ist eine gute Frage, oder? Wir sind ja manchmal so, dass wir denken, wir haben alles im Griff. Aber wenn unser Lebenspartner mal nicht da ist, ja, dann merkt man alles. Ja. Ich weiß, wo meine Frau mal, glaube ich, ein paar Tage nichts aus war. Gut, ich habe natürlich eine Tochter, die da ist, meine Schwester ist sowieso immer bei mir, mein Junge, wir sind auch ein bisschen, aber so, da habe ich mir gedacht, wo ist das eigentlich alles? Ich wusste gar nicht, wo was ist. Wie macht man denn jetzt das? Wenn ich gekocht hätte, dann hätte ich die Feuerwehr anrufen müssen. Ich hätte das ganze Haus abgebrannt, glaube ich. Wäsche waschen, Baro Debel, das wird gar nicht funktionieren. Ja? Völlig aufgeschmissen. Und dann merkt man, so viel gut ist doch, dass man das alles hat, oder? Ich ärgere mich manchmal über mein Leben, dass wir die wichtigen Dinge erst dann erkennen, wenn wir sie nicht mehr haben. Darüber ärgere ich mich tot. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so manches Mal, ich bin jetzt Ü50, sagt man ja, ich werde jetzt 53 irgendwann, demnächst. Und manchmal denke ich zurück, warum warst du eigentlich damals so doof? Manchmal denke ich über meinen Vater nach oder so auch, ne? Über meine Onkels, wenn sie mir was gesagt haben. Jetzt verstehe ich sie, ärgere ich mich manchmal. Warum habe ich das nicht schon vor 20 Jahren verstanden, ich Idiot? Ja? Aber das ist wahrscheinlich in unserem Leben so, dass wir erst, wenn es so die letzten Etappen geht, dann merken wir einfach, hätten wir doch. Und deswegen euch Jungen kann ich nur raten, wenn die Alten euch etwas sagen, das meinen sie nicht schlecht. Ich glaube, dass sie das mit Liebe sagen. Und auch wenn wir nicht immer alles verstehen, hört einfach ein bisschen mehr auf sie. Das Zweite, was uns, glaube ich, wichtig ist, das Gleichgewicht zu halten, dass wir nicht übertrieben auf der einen oder anderen Seite fallen, ist, dass wir in Korrektur sanftmütig sind. In Galater 6, 1-2 steht, Brüder und natürlich auch Schwestern, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geiste Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auch auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wärst, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Der Ton macht die Musik, oder? Wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, Hand aufs Herz, ja. Wie oft hast du zwar die Wahrheit gesagt, aber nicht im richtigen Ton? Wenn ich das zählen würde, dann würde ich hier oben, glaube ich, runterfallen von der Katze. Die Wahrheit war da, aber mit Liebe nicht immer. Muss ich ehrlich sagen, zu meiner Schande. Und das möchte ich lernen, sanftmütig zu korrigieren. Noch so ein gutes Bild, was ich euch mitgebe. Wenn du das nächste Mal jemanden korrigierst, mach es mit der Sicht, wie du eines Tages vor dem Richterstuhl von Jesus behandelt werden möchtest. Ja, ich möchte, dass er gnädig mit ist, dass er sagt, ich weiß, und ich, meine Liebe ist größer. Weißt du, das ist so wichtig, dass wir das mitnehmen. Und dann etwas noch Wichtiges. Eine ganz wichtige Sache, bitte keine Menschenfurcht. Und das ist besonders für uns Männer, die wir auch in der Verantwortung in einer Gemeinde stehen oder woanders, keine Menschenfurcht. Auch natürlich Frauen in bestimmten Situationen kannst du auch Menschenfurcht haben. In Galater 1,10 steht, versuche ich so etwa den Beifall von Menschen zu gewinnen, um Menschen zu gefallen oder nicht doch vielmehr Gott. Wenn ich jetzt Menschen gefallen wollte, dann wäre ich kein Diener von Jesus Christus mehr. Manche sagen, ach, das kann ich doch jetzt nicht machen, was wird denn der Fritz von mir sagen oder die Inge oder so, weißt du? Du stehst doch eines Tages nicht vor Fritz und Inge, du stehst vor dem Herrn Jesus, oder? Und als Mann, wenn man sich klar positioniert oder auch als Frau, dann bist du ganz schnell eine blöde Kuh oder ein blöder Esel, du weißt, was ich, wie wir uns betiteln. Weißt du, was ich meine? Man mag das nicht, ja? Aber ich habe lieber Leute, die mir ins Gesicht sagen, weißt du, was du da gemacht hast, das war alles andere als schön. Ja? Aber er hat es mir ins Gesicht gesagt, aber diese Leute gibt es ja kaum noch. Wir haben ja nur noch hinter dem Rücken reden sie alle. Ja? Vorher dann haben wir alle das fromme Gesicht. Ach, schön, Beate, dass du da bist. Das ist so schön. Komm, ist Beate, geht sich weg. Das ist auch eine. Weißt du, das ist erstmal eine. Wenn du die mal kennenlernen würdest, was das für eine Frau ist. Grauenhaft. Aber wenn sie Beate vorhin ist, dann wisst ihr, ich hasse nichts mehr als dieses. Da könnte ich durchdrehen. Ja? Sei doch einfach ehrlich. Sei doch ehrlich. Und wenn du ein Problem hast, bitte hör doch auf zu tratschen. Da sind alle die großen Supermänner am Handy oder wo auch immer mit über andere zu lästern. Hast gesehen in der Gemeinde, ne? Ja, ja. Die Predigt, die war für ihn. Genau, Kurt. Genau, das habe ich nämlich genauso gesehen. Das hätte er machen müssen. Weißt du, dann geh doch zu dem Kurt hin, wenn du ein Problem mit ihm hast. Und sagst, Kurt, lass uns mal was essen gehen. Und dann erzählst du ihm das. Aber sagst ihm das und sagst, ich sage es dir, weil du mir wichtig bist. Und das kommt auch darauf an, wie wir das sagen. Ich habe festgestellt, es hat mir immer geholfen, dann mit Menschen ein Ort zu sein, wo wir auch vernünftig sprechen können. Ja? Und dann nicht von oben runter. Ja? Sondern, dass du vielleicht auch mal die Hand des Bruders nimmst und sagst, weißt du, Bruder, das fällt mir jetzt schwer, dir zu sagen, aber ich liebe dich, das kannst du mir wirklich sagen. Aber ich mache mir Sorgen um dein Leben. Wenn du so mit einem sprichst, das ist was ganz anderes, als wenn du von oben herabkommst. Was, wie lebst du überhaupt oder so? Ist ja das. Und keine Menschenfurcht. Sag die Sachen raus. Und du wirst einsam werden, ja. Das wird so sein. Weißt du, wenn du ein Mensch bist, der sich klar positioniert und die Leute merken, in deiner Gegenwart kann man nicht tratschen, ja, dann wirst du einsam. Ja, es mag ja sein, Jesus ist auch einsam gewesen. Aber ich bin lieber ehrlich und habe wenige Menschen rum, anstatt dass ich tausend um mich rum habe. Das sind alles nur Heuchler. Na? Die einen auch nichts gönnen oder was weiß ich. Das ist ja alles verrückt, was man da Leute hat. Die mag man eigentlich gar nicht. Aber nur, weil man gesehen werden will und so, da ist man dann plötzlich alle Freunde und Familie. Ha, schön, dass du da bist. Ja. In Wirklichkeit könnte er ihnen Tritt geben und am liebsten hätte er ihn rausgeschmissen. Aber geht ja nicht. Schucker, du bist schön, dass du da bist. Wunderbar. Ja. Lass uns doch damit aufhören. Ich gehe da gar nicht hin, wo ich nicht hingehen will. Dann können das Leute sagen, ja, das finde ich nicht schön, dass du denkst. Das mag sein, aber ich fühle mich da nicht wohl. Ja. Ihr kennt meine Einstellung, ich bin lieber bei einfachen Menschen. Ich mag dieses ganze Hochgekochte nicht. Ich kann das nicht ab. Es tut mir leid, ich fühle mich da nicht wohl. Ich bin lieber mit Leuten um Lagerfeuer und trinken ein altes Glas Cola, ja, und ich mache meine Musik und hab Freude, als wenn ich da auf irgendwelche Sachen gehe, wo nur Leute zeigen wollen, was sie alles haben. Das interessiert mich alles nicht. Das ist für mich unwichtig. Ja. Und das Letzte, das sind die Ermahnung, das Letzte. Hier, das Ziel soll immer Hilfe sein und keine Zerstörung. Es soll immer Gewinn sein. Hebräer 12, Vers 11. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude, und das stimmt. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, durch diese Schule, die führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Und sei dir ganz ehrlich, sind es nicht die Menschen in deinem Leben, auch wenn sie dir manchmal auf die Nerven gehen, die dir aber die Wahrheit sagen, die haben dich weitergebracht. Die waren für dich da. Und die bleiben auch bei dir. Das sind wahre Freunde. Das sind nicht nur Quatscher, da gibt es Millionen von. Aber wahre Freunde, die kriegst du noch nicht mal auf einer Hand. Und guck mal, und wenn ich das mit einem anderen mache, dann will ich ihn gewinnen. Das muss auch dein Motiv sein. Auch wenn du dein Kind ziehen willst, in Strafe, Liebe. Es muss immer der Gewinn sein. Ich möchte ihnen helfen. Ich möchte ihnen helfen. Und dann ist dieser Satz so wichtig von Corrie ten Boom: Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Ja, Leute, leider auch unter unserem Volk so viel Hass, gegenseitig. Ja, mein Vater hat mal früher zu mir gesagt: Dada, weißt du, wo die Zinti sich am besten verstanden hatten nach dem Krieg, wo sie nichts hatten? Und sobald sie angefangen haben zu sagen, ich habe ein besseres, ein größeres Auto, eine schönere Uhr, mehr Geld in der Tasche, ein größeres Haus, da fing das Ganze an. Manchmal bete ich dafür, dass das ganze Geld den Bach runtergeht, dass wir alle nichts mehr haben, dann werden wir uns wieder richtig verstehen. Dann werden wir uns wieder richtig wertschätzen. Ja? Und das ist ein Untergang. Und deswegen wünsche ich uns das, dass wir auch bereit sind zu vergeben. Weißt du, derjenige, der vergibt, ist immer der am gesündesten lebt. Wenn du nicht vergeben kannst, ja, dann, das weißt du, ich weiß, dein Leben kannst du mal nachgucken. Du kriegst Magengeschwüre, du kannst nicht mehr schlafen und geistlich lähmt dein Leben. Gib doch den Menschen ab. Und ich weiß, das ist manchmal nicht einfach. Es ist wirklich manchmal nicht einfach. Aber gib ihn doch Jesus ab, diesen Menschen. Sag, Heiland, du kommst mit denen klar. Ich komme jetzt nicht mehr klar. Auch selbst, ich gebe das alle, ich gebe mich ab und ihn ab. Ich leg mich hin und nimm den gleich mit in deine Hand. Ja. Und Jesus kann uns verändern. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Auch wenn Menschen euch Böses tun. Und ich, Leute, ihr habt einiges in meinem Leben, wisst ihr. Das waren alles andere, oft auch, dass Leute zu mir nett waren. Aber ich habe mir angewöhnt, für sie zu beten und sie zu segnen. Ja, ich segne sie im Namen Jesu. Herr Jesus, er hat es böse mit mir gemeint. Hilf du ihm. Segne ihn. Wach ihn auf. Schenk, dass wenn er vor dir kommt, dass er Frucht bringt. Schenk, dass sein Leben gelingt. Einfach abgeben. Weißt du, dann bist du frei. Dann kannst du Menschen gucken. Manche Menschen können wir nicht angucken. Habe ich schon gemerkt. Die gucken weg. Ich sage, Bruder, du brauchst nicht wegzugucken. Ja, aber da ist so, du, das ist es bei dir immer noch so? Das habe ich schon längst, begraben, mein Golgatha. Alles gut. Ich muss nicht unbedingt die gleichen Fehler machen. Das wäre dumm. Bestimmte Menschen lasse ich in mein Leben nicht mehr rein. Die kommen bis dahin. Ich bin freundlich zu denen, aber ich werde die nicht mehr reinlassen in mein Leben. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich sie hasse. Das wollen wir nicht als Christen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und dass Ihr Leben gelingt. Aber wir sollen auch weise sein, dass ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Weil ich die Tür wieder aufmache und wieder alles Tohuwabohu kommt, dann bin ich nicht weise, bin ich dumm. Ich hoffe, dass du weise sein willst. Ja, möge der Herr uns dabei helfen, das richtige Maß zu finden, Strafe und Liebe. Ich hoffe, dass ihr verstanden habt heute ein Stück weit, dass das zusammen geht und auch zusammen gehört, aber dass wir da nicht ein falsches Gewicht haben, sondern da möge uns der Herr bei helfen. Amen. Ich denke, dass wir noch zusammen beten. Ich muss mal ganz kurz hier die Aufnahme kurz aufmachen. Ich möchte dir jetzt noch ganz kurz was sagen, bevor wir beten, weil das jetzt für dich persönlich ist, also nicht für das Gebet, sondern für dich. Vielleicht hast du eben gerade in der Predigt etwas von Gott offenbart bekommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das überlasse ich den Herrn Jesus. Aber vielleicht hast du gemerkt, oh, an dem Punkt, da habe ich ein Problem. Oder hier gibt es einen Menschen. Mama, wenn ich an den denke, mein Blutdruck geht hoch. Ja, gib ihn jetzt ab. Warte nicht, bis dein Blutdruck runtergeht. Der geht nicht runter, der wird immer höher. Gib ihn hier jetzt und sag, Herr Jesus, wenn ich diesen Namen ausspreche, wird mir übel, ich kriege Gallensteine und eine Kolik, aber ich sage ihn jetzt und ich gebe ihn in deine Hand. Herr, ich möchte ab jetzt hier aufhören, dass dieser Mensch oder dass diese Sache mein Leben zerstört. Ich übergebe ihn dir. Ich weiß nicht, was es ist, was dich im Herzen getroffen hat. Warte nicht, bis du rausgehst. Sag's ihn hier. Wisst ihr, warum ich das euch so ernst sage? Ich möchte diese Minute noch nutzen, euch etwas ganz Ernstes zu sagen. Es war ein Mensch, der wurde eingeladen zu einer Evangelisation. Ein Maler. Und der Bruder ging hin und sagt, kommst du heute mit? Ja, ich habe heute doch so viel zu tun. Morgen, ich verspreche es dir, morgen bin ich dabei. Und der Bruder betet wieder, nächste Tag. Lieber Mann, kommst du heute unter das Zelt? Jesus ruft dich, Jesus liebt dich. Ja, Mensch, ich habe jetzt gerade noch einen Auftrag. Aber wirklich, morgen ist wirklich, das verspreche ich dir. Und der Morgen ging wieder. Und das ging 5 Tage. Und am letzten Tag der Evangelisation, den Samstag, ladet der Mann ihn nochmal ein. Sagt, lieber Mann, ich bitte dich von Herzen, komm doch unter das Wort. Jesus ruft dich. Ich werde kommen. Und der Mann macht sich auf den Weg an diesem Samstag. Und vor dem Zelt, dieser Bruder, der ihn eingeladen hat, vor dem Zelt ist plötzlich Polizei und Feuerwehr. Und dieser Mann wollte zur Stunde. Aber an diesem Tag hat er einen Unfall und ist auf Ort und Stelle in seinen Wagen verbrannt. Du weißt nicht, wie lange Gott dir hier auf Erden noch zuhört. Jetzt, heute, kannst du ihm alles sagen. Wir wissen alle nicht, ob wir uns morgen noch wiedersehen. Wie oft haben wir das schon im Leben erlebt? Lass uns damit nicht quälen. Alles abgeben. Gib es einfach ab. Und sag nicht, ich bin zu schlecht oder so, vergiss es doch. Die Frage ist doch am Kreuz schon längst geklärt. Vielleicht will der Teufel dir einreden, ja, mein Leben wird nie mehr so, wie es war. Auch eine Lüge. Gott kann alles ändern in dein Leben. Sag ihm das jetzt. Sag ihm das mit deinen Worten, innerlich. Rede zu ihm. Gib es ab, quäl dich dann nicht mehr ab. Sag ihm das jetzt. Und ich bete dann mit uns laut, nach einer guten Minute.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du genau das richtige Maß hast an Liebe und an Zucht. Wenn du nicht so gnädig wärst, Herr, dann wäre keiner hier, ich auch nicht. Was haben wir dir alles schon angetan? Was haben wir dir alles schon versprochen und nichts ist daraus geworden? Wir möchten uns alle gemeinsam vor dir beugen und dich um Vergebung bitten, Herr. Herr Jesus, wir bitten auch um Vergebung, dass wir zwar unser Leben in deine Hand gelegt haben, aber oft selbst bestimmen. Hilf uns, dass sich das ändert. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Heiland, dass du ab jetzt ganz neu unser Herr wirst. Du weißt, wo unsere Baustellen im Leben sind. Du kennst auch die Dinge, die uns ganz tief im Herzen gewaltig belasten. Hilf, dass wir loslassen, Herr. Dass wir frei werden und dass wir bereit sind, wenn auch unsere Stunde kommt. Ich danke dir von Herzen, Herr Jesus, dass du jeden, der hier drin ist, liebst. Du kennst jedes Herz, du siehst jetzt in jedes Herz und ich möchte dich bitten, kümmere du dich um jeden Einzelnen und sei ihm gnädig und segne ihn und drück ihn an dein Herz. Wir brauchen dich, Herr, und wir lieben dich.